SWR 1 Baden-Württemberg. Best of Leute mit Wolfgang Heim.
Jahresrückblick 2017. Ab heute bis einschließlich Freitag 5 Sendungen also, in denen wir nochmal Revue passieren lassen, wer bei uns war und worüber wir geredet haben. Wir fangen an mit einer Sendung, die Nicole Köster mit Gunnar Wendt gemacht hat. Gunnar Wendt hat sich auf die Biografien besonderer Menschen spezialisiert. Die Furtwänglers zum Beispiel, Liesel Karstadt und natürlich auch die große Maria Callas.
Mich hat wirklich auch im Nachhinein gewundert, dass so die anderen damaligen Superstars, ob das jetzt Marilyn Monroe oder Elizabeth Taylor oder so waren, die auch einen extrem, sagen wir mal, unbürgerlichen Lebenswandel führten, die waren nicht so sehr Objekt der Abneigung oder der Häme vor allen Dingen.
Haben Sie das erschließen können, woran das womöglich lag?
Ja, also nicht wirklich, weil ich habe mir immer gedacht, warum kann man nicht einfach auch mal jemanden für was bewundern, was er kann? Warum muss man immer sagen, ja, aber welchen Preis zahlt sie? Was ist die andere Seite? Warum kann man nicht einfach so eine Gabe genießen? Das habe ich wirklich bis heute nicht verstanden, muss ich sagen.
Ja, anschließend wurde ihre Unterwäsche versteigert, über ihren Pudel wurde ein Roman geschrieben. Sie haben dann eine Ausstellung gemacht. Mhm. Was haben Sie gezeigt?
Weil es keinen Nachlass gab. Das, was Sie jetzt eben erwähnt haben, war vorher geschehen. Ihre ältere Schwester hatte viele Sachen versteigert. Es gab diesen Ausstellungskatalog aus Paris, aber die Sachen waren in alle Welt versteigert. Ich habe mich natürlich auf ihre Bühnenpräsenz, auf ihre Bühnenrollen konzentriert. Da habe ich mit den verschiedenen Opernhäusern zusammengearbeitet und da die Exponate bekommen. Überhaupt geht es mir ja auch immer in den Biografien, als auch genauso wie in den Ausstellungen, um die Arbeit meiner Figuren. Denn deshalb kennen wir sie ja heute noch. Es ist ja das, was sie uns gegeben haben.
Gab es da Exponate, wo Sie besonders stolz waren, dass Sie das bekommen haben?
Ja, es war toll. Es war ein Privatkleid von Dior, war sehr, sehr schön. Es gab tolle Kostüme aus der Pariser Oper, auch von der Scala. Es gab auch skurrile Geschichten. Es gab ja im Umfeld von Callas die eigentümlichsten Leute. Ich habe immer sie schon Informanten genannt. Einen, der behauptete, er hatte ein ganz bestimmtes Kleid. Dieses Kleid gab es aber nur einmal und es befand sich offensichtlich in London Covent Garden, aber behauptete, er hat es auch. Also es gab, man musste da auch sehr aufpassen.
Da wollen viele Menschen auf so einen Zug aufspringen, vermutlich.
Unbedingt. Und das war ganz eigenartig. Da habe ich wirklich sehr skurrile Situationen erlebt.
Haben Sie dann auch recherchiert? Also sie hat ja Norma, Medea, Violetta und Tosca, diese vier prägnanten Rollen gesungen. Wird daran heute auch noch jede Sopranistin gemessen? Wie ist da der Stellenwert?
An der Norma auf jeden Fall. Da taucht immer wieder der Name Maria Callas auf. Bei den anderen, gut, es gibt mittlerweile natürlich auch andere sehr, sehr gute Sängerinnen. Aber ich glaube, ihre Stimme ist sowas von unvergleichlich. Das hat Maßstäbe gesetzt und wird sie noch lange.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Best of Leute 2017, jetzt mit einem Mann, der aus Rumänien stammt, der mit seinen Eltern nach Österreich ging und der seit mehr als 30 Jahren in Los Angeles lebt. Robert Dornhelm ist ein international anerkannter Filmregisseur. Er verfilmte das Leben von Anne Frank und Robert Kennedy. Er verfilmte Krieg und Frieden von Tolstoi. Und als er bei uns war, ging es um seine letzte Produktion, den Fernseh-Zweiteiler über das Hotel Sacher in Wien mit der großen Ursula Strauss in der Hauptrolle.
Ursula ist in Österreich ein Superstar. Sie macht sehr viel, vielleicht sogar zu viel, sagen einige. Aber als Hotelchefin war sie prädestiniert und erwartet sozusagen.
Sie hat es gut gemacht?
Sie hat es toll gemacht. Sie ist da in ein Korsett geschlüpft, was sie vorher noch nicht getan hat. Sie hat mir gesagt, sie hat vieles gemacht, aber im Korsett hätte sie noch nie gespielt.
Okay.
Außerdem musste sie die ganze Zeit Zigarre rauchen. Und zwar, ich habe ihr geholfen. Eigentlich hat die Frau Sacher, die Anna Sacher, eine dicke, große Havanna geraucht.
Ja.
So richtig so in amerikanischen Gangsterstil. Ich habe ihr eine kleinere verpasst, ich habe einige ausprobiert selber, damit sie da nicht ständig hustet.
Muss man das lernen, Havanas richtig zu rauchen?
Wenn man nicht irgendwie schwindelig werden will, schon. Also es ist schwierig, das nicht zu inhalieren, wenn man dabei auch noch Dialog hat.
Okay.
Also die muss sprechen, Zigarre rauchen und das darf ihr nicht übel werden.
Das war das sozusagen das Symbol von feministischer Grundgesinnung damals?
Das war als ihr persönliches Zeichen für ihr Protest gegen die Männerwelt. Ja. Sie war eine Fleischhaustochter, die dann irgendwie einen Mann frühzeitig verloren hat. Und ja, da musste sie sich durchkämpfen. Zuerst wollte man als Frau, durfte man in die Konzession einer königlich-kaiserlichen Bleibe gar nicht geben, sondern sie musste sich entweder einen Mann suchen, ihr Schwiegervater, der sich aber geweigert hat. Da war der Erfinder der Sachertorte, was natürlich ein Riesenplus war für Österreich, der Erfinder der Sachertorte. Das war eine Persönlichkeit, die bis heute irgendwie über viele Prozesse mit der Konkurrenz sich behaupten musste.
Wie war das eigentlich für Sie, für die Dreharbeiten, dann nach Wien zurückzukehren? Also in die Stadt, die ja, auch viel mit Vergangenheit bei Ihnen selbst biografisch zu tun hat?
Ja, ja, es liegen einige Generationen meiner Familie auf den Wiener Friedhöfen. Mhm. Und meine Tochter und meine Enkelkinder leben ja auch noch da. Daher ist eine Wiederkehr, es ist schon meine Heimat irgendwie, obwohl ich in Rumänien, im schwäbischen Rumänien, in Banat geboren war. Bin als Kind nach Österreich übersiedelt.
Mit 14?
Mit 13 okay. geflohen, sozusagen mit falschen Pässen sind wir ausgereist.
Warum geflohen?
Naja, weil es damals verboten war. Mein Vater war 5 Jahre im Gefängnis als um sozialistische Erziehung, also Rückerziehung der sozialistischen Werte hieß es. Mhm. Meine Großeltern waren Kapitalisten und haben also da auf großen Fuß in Temeswar gelebt. Mhm. Und um der neuen Generation zu zeigen, wie es rangeht, ist mein Vater um Umerziehung sozialistischer Werte 5 Jahre im Gefängnis gesessen.
Und anschließend der Beschluss, dann mit der Familie das Land zu verlassen.
Und dann hat mein Großvater, der aus Altersgründen rauskam, uns freigekauft mit falschen Pässen. Das ging.
SWR 1 Baden-Württemberg. Best of Leute.
Er kommt aus Magdeburg, er managte zu DDR-Zeiten ein paar Bands und er wechselte nach der Wende in die Werbung und wurde Deutschlandchef einer weltweit agierenden Kommunikationsagentur. Dirk Popp hat dort 20 Jahre große Unternehmen beraten, die in großen Schwierigkeiten steckten und aus ihrem jeweiligen Imageloch raus wollten. Als er bei Michel Ries zu Gast war, ging es zum Beispiel um die Fastfood Kette Burger King, die nach Recherchen von Günter Wallraff plötzlich am Pranger stand.
Das Team Wallraff, es ist, und das vergisst man an der Stelle immer, es ist eine Unterhaltungssendung. Das heißt also, nicht alles, was gezeigt wurde, hat gegen Hygiene oder gegen lebensmittelrechtliche Aspekte verstoßen. Es hat sehr wohl gegen bürgerinterne Aspekte verstoßen. Und dazwischen bewegte sich etwas.
Bevor Sie den Anruf bekamen, sich um diese Geschichte zu kümmern, wie ist die Unternehmensleitung mit dieser Sache umgegangen?
Ja, die haben das, und das passiert ganz häufig, sie haben es erstmal versucht, selbst zu regeln, was auch für mich okay ist. Sie haben aber nach einer kurzen Zeit gemerkt, dass das nicht mehr funktioniert. Das heißt also, Neudeutsch im Internet sind sie über eine Welle eines Shitstorms, den ich so auch selten erlebt habe, den haben sie versucht zu handeln und das hat dann einfach nicht mehr funktioniert. Und dann drohte eine Nachfolgesendung und das war der Punkt, wo ich ins Spiel gekommen bin.
Und was haben Sie dann vorgeschlagen, anders zu tun?
Naja, also es ist ganz häufig so, dass man an einer Stelle sich für eine Sekunde zurücknehmen muss und zu überlegen, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Warum ist es zu diesen und jenen Entwicklungen gekommen? Und vor allen Dingen, was ist der Weg dort raus? Und der Weg dort raus ist häufig nicht Sonnenschein-PR, sondern man muss Maßnahmen ergreifen, wie sozusagen es nicht mehr zu der Krise kommt. Und das muss glaubwürdig sein. Und im Grunde genommen kann man es in einen Satz zusammenfassen, man muss seinem Bauchgefühl trauen und alles, was man glaubt, was da richtig ist, ist häufig dann auch in der Realität richtig.
Sie haben, glaube ich, auch den Verantwortlichen empfohlen, quasi in die Offensive zu gehen. Es gab ein Video des verantwortlichen Menschen und es gab Ankündigungen, dass es künftig schärfere, stärkere, mehr Kontrollen geben wird.
Ja, das war eben ein Resultat der Diskussion, die wir hatten. Und das war der Deutschlandchef von Burger King, der sozusagen auch erstmalig in seiner Karriere dies so gemacht hat und in die Offensive gegangen ist. Und dann gleich per, ich sag's jetzt mal, Fernsehen, also Video haben wir ausgestrahlt. Und das war dann der Punkt, an dem es sich drehte. Dazu gehörte natürlich noch mehr, aber das war ein wesentlicher sozusagen Entscheidungspunkt und ein Wendepunkt.
Die Sache liegt jetzt, glaube ich, 2-3 Jahre in der Vergangenheit. Würden Sie sagen, Burger King ist inzwischen das Schmuddel-Image wieder losgeworden?
Ja, auf jeden Fall. Sie haben vieles richtig gemacht, denn Burger King hat nicht nur vordergründig etwas gemacht, sondern sie haben auch wirklich Dinge verändert.
SWR 1, Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Im Januar hatten wir gemeinsam zwei Leute zu Gast, die auf ganz besondere Art und Weise miteinander verbunden sind. Ein Arzt und sein Patient. Patrick von Samson Himmelstierna ist Thoraxchirurg an der Universitätsklinik in Freiburg. Und er hatte dem katholischen Pfarrer Josef Moosmann ein halbes Jahr vor der Sendung eine neue Lunge transplantiert.
Mir geht es super.
Ja?
Blendend. Hervorragend, mir geht es so gut wie vor vielen Jahren nicht mehr.
Ja, das Wetter aktuell sehr kalt, eisig, ein Problem für Sie mit der neuen Lunge?
Mit der neuen Lunge kein Problem. Trockene Kälte vertrage ich sehr gut.
Was ist nicht so gut, wenn es feucht ist und kalt?
Feucht, kalt, neblig, ja. Ist nicht so gut.
Müssen Sie Medikamente nehmen aktuell?
Ja, ja. Sehr viele Medikamente, früh morgens,
aha.
Vorhin um 10 Uhr, abends um 22 Uhr, dann okay. Tagsüber, ja.
Wie oft werden Sie kontrolliert oder nachkontrolliert?
Momentan jede Woche wird der Blut abgenommen, der Spiegel muss genau stimmen, die vielen Immunsuppressiva machen sich schon ein bisschen zu schaffen.
Haben Sie Glück gehabt?
Ich habe wahnsinniges Glück gehabt. Das Glück kann man überhaupt nicht beschreiben.
Versuchen Sie es mit zwei Sätzen.
Ich bin glücklich. Ich bin sowas von glücklich. Denn das Glück hat für mich eine andere Bedeutung bekommen seit meiner neuen Lunge.
Patrick von Samson, Sie sind derjenige, der Herrn Moosmann operiert hat. Auch vor dem Hintergrund, dass es ja viel zu wenig Spender gibt für die vielen, die ein neues Organ brauchen. Hat er richtig Glück gehabt?
Sicher hat er richtig Glück gehabt. Er hat Glück gehabt, dass wir zum richtigen Zeitpunkt ein Organangebot für ihn bekommen haben. Und er hat natürlich auch Glück gehabt, dass er im richtigen Zentrum gelistet war, die das entsprechend gut bei ihm machen konnten.
Wenn Sie sagen, richtiges Organ, taugt nicht jede Lunge, in diesem Fall Lunge, für jeden Patienten, der eine braucht?
Nein, die Lunge muss schon passen. Also es sind viele Faktoren, die zusammenkommen müssen, die... Das fängt an bei der Blutgruppe und hört über viele Sachen auf, letztendlich bei Größe und Gewicht des jeweiligen Spenders, weil die neue Lunge natürlich auch in den Brustkorb unserer Patienten reinpassen muss. Und dann gibt es natürlich auch noch viele verschiedene qualitative Unterschiede.
Ja.
Nicht jede Lunge ist gleich gut und das müssen wir vorher natürlich eben uns anschauen und testen, dass das alles passt.
Haben Sie auch schon den Fall erlebt, dass eine Lunge einem toten Menschen dann entnommen wird und Sie feststellen, die kann nicht transplantiert werden?
Das gibt es nur sehr, sehr selten. In der Regel sind wir in der Lage, das vorher schon festzustellen, ob diese Lunge zu einer Transplantation taugt oder nicht.
Ja.
Und wenn die Lunge nicht geeignet ist für eine Transplantation, dann wird auch nicht transplantiert.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute.
SWR 1 Best of Leute 2017 jetzt mit Nicole Köster und mit Professor Paul Planer. Planer ist Oberarzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Er arbeitet am Uniklinikum in Ulm und er hat es dort oft mit sich selbst verletzenden Jugendlichen zu tun. Eine erstaunliche Zahl in diesem Zusammenhang. Ein Drittel aller 15-Jährigen in Baden-Württemberg hat sich schon mal mindestens einmal jedenfalls absichtlich selbst verletzt.
Also das sind Zahlen, die auch im Rhein-Neckar-Kreis erhoben worden sind, also Zahlen, die aus Heidelberg kommen, die sich aber auch decken mit anderen Zahlen, die wir aus Baden-Württemberg kennen, auch aus eigenen Studien. Und man sieht, im europaweiten Vergleich ist Deutschland damit sozusagen an zweiter Stelle nur mehr geschlagen, wenn man so will, von Frankreich auf dieser Liste, wo man eigentlich nicht Europameister sein will. Also ich denke tatsächlich, dass man sagen kann, dass gerade in Deutschland ein massives Problem herrscht.
Ja, es gab dann noch eine Zahl, dass 4% der Jugendlichen sich selbst häufiger auch verletzen. Mhm. Was für Verletzungen sind das denn?
Also in aller Regel sind es Schneiden oder Verbrennungen der Hautoberfläche. Da gibt es allerdings auch Geschlechterunterschiede. Also Schneiden ist häufiger bei den weiblichen Jugendlichen. Bei männlichen Jugendlichen sehen wir eher Verletzungen der Hautoberfläche durch das Dagegenschlagen an Gegenstände, bis es blutet. Also da gibt es tatsächlich geschlechterspezifische Unterschiede, aber am häufigsten ist eigentlich das Schneiden weiterhin.
Ritzen,
oder
sagt
Ritzen,
man da, glaube ich,
Kratzen, ja, in verschiedenen Ausprägungsgraden. Ja.
Wie ist so etwas überhaupt nachzuvollziehen?
Naja, wenn man Leute, die sich häufiger selber verletzen, befragt, warum machst du das, wobei hilft es dir? Denn es hat eine gewisse Funktionalität, dann ist eigentlich die am häufigsten geäußerte Antwort, es geht darum, einen Druck, ein negatives Gefühl loszuwerden. Und dabei scheint es tatsächlich sehr effektiv zu sein. Das können wir auch ein Stück weit nachvollziehen aus der neurobiologischen Forschung, die es gibt zu der Thematik, dass es für den Moment ein negatives Gefühl unterdrücken oder unterbinden kann. Darüber hinaus wird natürlich auch ein soziales Signal gesandt, also viele Leute machen das nicht öffentlich, sondern verstecken oder schämen sich sogar eher für die Wunden, halten die verdeckt. Aber tatsächlich sagen auch manche, es ist ein Zeichen dafür, wie schlecht es mir geht. Oder sowas wie ein Hilferuf.
Jetzt gab es diese Statistik. Können Sie auch sagen, ob das zugenommen hat?
Das ist tatsächlich die große Frage in der gesamten weltweiten epidemiologischen Forschung zu der Thematik. Das Problem ist, wir haben seit 2002 war die allererste Studie überhaupt in Schulen, in Kanada war die, zu der Thematik. Wir haben eigentlich in den letzten 10 Jahren, wenn man über alle Studien rechnet und für methodische Unterschiede kontrolliert, keine Zunahme mehr gesehen. Die erste Studie, die es in Deutschland zu der Thematik gab, war eigentlich aus dem Jahr 2006 von uns. Das heißt, wir haben einen ganz kurzen Zeitraum, den wir überblicken können. Da müssen wir aber sagen, es ist relativ konstant geblieben. Wir wissen allerdings nicht, ob es eine Zunahme davor gab. Das ist was man mutmaßen kann, aber was wir nicht beweisen können. Seitdem scheint es eigentlich auf einem gewissen Niveau sich eingependelt zu haben.
SWR 1 Baden-Württemberg. Best of Leute.
Etwa 800.000 Menschen in Deutschland sind schizophren. Das heißt, es gibt sie nicht einfach, nur einfach. Einer von ihnen ist Henning Taube. Er ist 47 Jahre alt, wohnt mit seiner Familie in der Nähe von Hannover. Henning Taube hat in seiner zweiten Welt schon viel erlebt. Er war Jesus Christus, er war der Satan. Er glaubte, Udo Lindenberg und Marius Müller-Westernhagen hätten ihn dazu bestimmt, die Welt zu retten. Als Henning Taube bei uns war, habe ich ihn als freundlichen, als sympathischen, als klugen und als nachdenklichen Menschen erlebt.
Also ich fühle mich ziemlich stabil im Moment.
Stabil heißt bei Ihnen?
Stabil heißt reale Gedanken, stabil heißt, meinen Sohn in den Kindergarten zu bringen, stabil heißt, für meinen Sohn da zu sein.
Ja. Welche und wie viele Medikamente müssen Sie aktuell nehmen?
Ich nehme ein Medikament, das heißt Celdox, gegen die Psychose, gegen den Schizophrenanteil.
Ja.
Gegen das Manische nehme ich Lamotrigin, damit ich ein gleiches Level fahren kann.
Okay.
Und dann nehme ich noch ein Antidepressivum.
Haben die Medikamente Nebenwirkungen?
Machen müde. Mich machen sie müde.
Das bedeutet dann für den Alltag bei Ihnen?
Dass ich auf jeden Fall einen Mittagsschlaf machen muss. Also eine Stunde vorher nehme ich die Medikamente, dann kann ich mich eine Stunde später hinlegen. Wenn ich die Medikamente abends nicht nehme, kann ich nicht gut schlafen.
Was würde passieren, wenn Sie die Medikamente absetzen würden?
Würde ich den Hang zur Realität verlieren und vermutlich wieder in die Psychiatrie eingeliefert werden.
Das wäre dann aber ein schleichender Prozess über Wochen oder gar Monate.
Das kann man gar nicht so genau sagen, ob es ein schleichender Prozess ist. Es kann auch einfach bumm machen und dann ist man völlig aus diesem Leben, aus dieser Realität hinausgezogen.
Das haben Sie auch schon erlebt,
genau. Das habe ich auch schon erlebt. Ja. Aber es gibt Frühwarnsymptome, auf die man achten kann und das lernt man.
Was ist das wichtigste Frühwarnsymptom?
Wenn ich nicht gut schlafen kann, dann muss ich schon sehr auf mich achten.
Ja, wie äußert sich das dann in der Nacht?
Dann liege ich im Bett und mache mir Gedanken über die Katastrophen der Welt zum Beispiel.
Mhm.
Darüber, dass ich ein Autor bin und nicht gehört werde oder gelesen werde und steigere mich da in verschiedene Themen hinein.
So war das auch damals, vor vielen Jahren, als Sie der Meinung waren, nur Sie könnten den Irakkrieg verhindern?
Da habe ich angefangen, Gedichte zu schreiben und habe mich immer mehr in diese Gedichtwelt reingesteigert und ich dachte, mit Gedichten kann ich den Irakkrieg verhindern und habe in 5 Wochen 600 Seiten Gedichte geschrieben, sehr christlich, sehr fanatisch, sehr radikal und habe mich da so sehr reingesteigert.
Das sind ja, wenn ich gerade richtig mitrechne, etwa oder knapp 20 Gedichte pro Tag oder pro Nacht.
Ja, ich habe überall geschrieben. Ich habe die per Hand in Notizhefte geschrieben und habe mich nachts an den Computer gesetzt.
Okay.
Und habe die dann überschrieben.
Wem haben Sie die Gedichte geschickt?
Heinz-Rudolf Kunze und Herbert Grönemeyer und Xavier Naidoo.
Kam Ihnen in dieser Phase jemals der Gedanke, dass keiner dieser Künstler auch nur im Entferntesten dran gedacht hat, sich mit Ihnen und Ihren Problemen auseinanderzusetzen?
Nein, in der Phase nicht.
Später dann?
Später schon, jetzt schon.
SWR 1 Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Die Haut ist der Spiegel der Seele, sagt man. Ohne Haut kein Mensch, ohne Haut kein menschliches Leben. Die Hautärztin Jael Adler vergleicht sich und ihre Kollegen mit Kriminalisten, die auf Spurensuche gehen, um herauszufinden, was hinter der Hülle steckt. In ihrem Buch Hautnah teilt sie uns mit, dass wir erstens viel zu oft duschen und zweitens viel zu viel Seife benutzen.
Wenn Sie die Haut fragen würden, wie oft sie geduscht werden wollen würde, dann würde sie sagen, boah, ich denke ja, ich bin noch eine Steinzeithaut. Evolutiv gesehen ist das auch so. Ja. So einmal in der Woche oder vielleicht auch seltener. Es gibt Menschen,
die... Wenn man dreckig ist.
Ja, wenn halt ein See oder ein Fluss vorbeikommt, dann springt man rein, spült sich vielleicht mal den groben Schmutz ab und dann geht's auf in den Tag. Die Haut ist dafür ausgelegt, sich selber zu schützen und in einem Gleichgewicht zu halten. Die Schutzmechanismen sind Hautfette, die bestehen aus so Schutzfetten, die wir 4 Wochen lang mühselig produzieren, aber auch aus Talg. Das sind also tolle Körpercremes, die keine teure Industriecreme imitieren kann, die dazu gemacht werden, dass sie unsere Haut mit einem schönen Fettfilm belegen und vor Erregern und sowas bewahren, vor Chemikalien und Austrocknung.
Okay, was passiert jetzt, wenn wir zweimal am Tag duschen und uns zweimal am Tag einseifen
diese und Fette, einschamponieren? Diese Fette werden natürlich erstmal weggewaschen, weil Sie wissen ja selber, Seifen oder Waschsubstanzen lösen Fette. Das heißt, wir trocknen erstmal aus. Außerdem mag es passieren, dass wir unseren pH-Wert zerstören. Wir haben einen sauren pH-Wert von pH 5 etwa. Mhm. Der soll dazu dienen, die lieben Türsteherbakterien, die uns vor den bösen Keimen schützen, zu bewahren. Während wenn wir dann aber eine Seife nehmen, dann knallen wir unseren pH-Wert so auf 8, 9 rauf und sind dann für 6 bis 8 Stunden schutzlos ausgeliefert, denn wir brauchen so lange, um wieder runter zu säuern. Und in der Zeit vermehren sich nicht nur böse Bakterien, die uns krank machen können, sondern auch Viren haben freie Bahn, Fußpilz oder andere Pilze haben freie Bahn. Und wir neigen dazu, eher zu stinken. Denn unser Körpergeruch ist abhängig von unserer Bakterienflora. Das heißt, was mache ich? Das war Ihre Frage. Ich dusche einmal am Tag, nehme aber nur Wasser.
Ja.
Und die so ein bisschen schwitzigeren Stellen, weil ich bin ja keine Steinzeitfrau mehr, ich will ja auch, dass ich immer lecker rieche, die seife ich ganz sparsam mit einem synthetischen Waschzeug, also einem Syndet. Das hat ein pH von 5, ist leicht rückfettend, hat keine Farbstoffe, keine Duftstoffe, keine Konservierungsstoffe und schäumt nicht so stark. Und damit ist man ganz mild und macht die Haut nicht kaputt.
Wenn das, was Sie gerade schildern, tatsächlich gut und richtig ist, dann kann aber doch die komplette kosmetische Industrie einpacken.
Es ist in der Tat so, dass der Körper fast alles selber schafft. Wann ist Kosmetik sinnvoll? Dann, wenn es darum geht, Prävention zu betreiben, zum Beispiel bei Sonnencremes. Wenn man also als hellhäutiger Mensch an den Äquator fährt und sich in die Sonne knallen will, da sollte man sich schützen. Oder wenn man wirklich eine Hautkrankheit hat oder eine Balancestörung wiederherstellen muss, dann sind medizinische Pflegeprodukte durchaus hilfreich. Es darf aber auch mal ein Naturprodukt sein, wie zum Beispiel mein Liebling Shea-Butter. 100% unraffiniertes Fett, ausgelassen aus dem Karitébaum, aus der Nuss dieses Baumes, auf dem Wasser sozusagen, im heißen Wasserbad. Und dann nimmt man dieses Fett weg und cremt sich damit ein. Es pflegt und repariert und schützt.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Best of Leute jetzt mit Michel Ries und mit David Bennent. Seine allererste Rolle hat ihn gleich berühmt gemacht. David Bennent spielte als 12-Jähriger in der Blechtrommel den zwergwüchsigen Oskar Mazzarat. Für den Film gab es den Oscar und für den kleinen David jede Menge Film- und Theaterangebote. Im Nachhinein Fluch und Segen zugleich.
Hätte ich diesen Film nicht gemacht, weiß ich nicht jetzt genau, ob ich mit 17 als erster deutscher, jüngster Schauspieler dieses Haus betreten hätte.
Also der Film war natürlich der Türöffner.
Das war ein Türöffner und dann wurde es natürlich anstrengend, weil ich natürlich immer darauf angesprochen wurde, jetzt immer noch, bin 50, ich war 12, als ich den Film gemacht.
Ich tu's ja auch wieder.
Sie tun's auch wieder, also ich komme da irgendwie nicht drum rum. Und so ist es halt, oh Gott, ich muss dann immer dasselbe sagen, weil mir fällt nichts mehr Neues ein.
Aber Herr Bennett, auf der anderen Seite, ich wollte jetzt nochmal nachfragen, wegen des Fluches, ist es nicht auf der anderen Seite einfach wunderbar, in einem tollen Film mitgespielt zu haben?
Ja, natürlich. Ja, aber das ist ja klar. Deswegen sage ich, das ist dann auch der Segen und es ist auch schön. Nur diese andauernde Leier, die dann kommt. Ich bin froh, dass es da war, aber ich muss jetzt nicht immer rückwirkend gucken, was habe ich denn Tolles gemacht oder wie habe ich angefangen oder was ist dran. Ich erinnere mich, muss ich auch wirklich sagen, an 1000 Sachen überhaupt nicht mehr. Keine Ahnung. Und dann sage ich, ja, natürlich ist es schön, dass dieser Film existiert, dass dieser Film da ist, aber mehr nicht.
Mit dem Regisseur von damals, Volker Schlöndorff, der vor 2 Jahren auch hier auf diesem Stuhl saß, haben Sie dann 28 Jahre später, 2007 war das, in Kasachstan das Roadmovie Ulzan, das vergessene Licht gedreht. Wie vertraut war diese Arbeit dann?
Irgendwie war sie natürlich sehr vertraut, weil ich ihn kenne und weil wir uns immer wieder gesehen haben. Und die Arbeit war so vertraut, dass er kam und mir sagte, ich schick dir mal ein Drehbuch. Ich ihm gesagt habe, du Blödmann, wieso nach 30 Jahren?
Wie hat er darauf reagiert?
Der hat halt gelacht und hat gesagt, naja, das erste Angebot danach wolltest du ja nicht machen. Da habe ich gesagt, ja, das war der zweite Teil von diesem Erfolg und das wollte ich nicht oder hat mich damals nicht interessiert. Und dann habe ich gesagt, naja, warte halt nicht noch 30 Jahre, bis du mir das dritte Mal mich fragst, ob wir zusammenarbeiten wollen. Jetzt sind es aber auch schon 7 Jahre, also ja. Und auf der anderen Seite war das auch ganz neu, weil ich ganz anders arbeite. Ich gehe viel bewusster an eine Rolle ran oder an eine Sache ran, weiß, was ich machen will. Und obwohl ich ihn kannte, war das dann auch ganz neu.
SWR 1 Baden-Württemberg. Best of Leute.
Im Februar hatten wir einen ganz besonderen Gast, den großen amerikanischen Schriftsteller T.C. Boyle, der mit seinen Romanen weltberühmt geworden ist und längst nicht nur in Deutschland Kult ist. Als er bei uns war, erzählte T.C. Boyle auch von seiner eigenen Vergangenheit als Hippie und als Punk.
In der Punkzeit war ich Amateur mit den Ventilators, einer kleinen Band in Los Angeles, da war ich der Sänger und das war eine beschleunigte Version von Rhythm and Blues im Grunde.
Wie ist das, wenn Sie heute Punk hören, die Sex Pistols, die Ramones, was löst das in Ihnen aus? Sentimentalität?
Yes, of course. Of course, it brings you back
to that period. Das führt dich ja zurück in diese Zeit. Das ist ja wieder so was Bemerkenswertes an der Musik, dass sie das kann. So wie Gerüche auch im Grunde dich sofort zurückbringen zu Erinnerungen aus der Vergangenheit. Das macht auch die Musik für jeden von uns klar. Und du erinnerst dich an einen Ort, an eine Zeit, an ein Konzert, wo du warst, an ein Mädchen, das du kennengelernt hast. Das kommt alles zurück durch die Musik. Übrigens noch was. Ich habe eine Story geschrieben.
The Relive Box.
The Relive Box.
It's about games.
Da geht es um Spiele. Ich habe da ein neues Spiel, eine neue Kiste erfunden. Du sitzt davor und sprichst sie an und erwähnst ein Datum in deinem Leben. Und der Typ in der Geschichte erwähnt ein Datum aus der Punk-Ära der frühen 80er in L.A. Und auf einmal bist du da. Und er ist wieder im Club damals, wie damals. Und das macht so einen Spaß, darüber nachzudenken. Wenn das gelänge, einfach zurückzugehen und dann mal anzuschauen, zu beobachten. Du kannst nicht interagieren, aber sehen.
Sie sind jemand, der immer auch rebellisch war gegenüber dem sogenannten Establishment, gegenüber diesen selbsternannten Autoritäten. Hat sich das bei Ihnen bis heute gehalten oder sind Sie milder geworden?
I am like you, my dear fellow.
Wie du, mein lieber Wolfgang, habe ich das Glück gehabt, in einer Demokratie aufzuwachsen, wo ich tun und sagen konnte, was ich wollte und sein konnte, wer ich wollte, mich anziehen konnte, wie ich wollte. Ich musste mich nicht anpassen an Erwartungen und Konformismus. Wunderbar. Deswegen liebe ich unsere Gesellschaften so sehr, dass wir das können. Kein Problem damit. Wenn mich einer nach meiner Meinung fragt, dann kann ich dir ganz offen sagen. Ich lebe als Künstler und Bildkünstler sein. Das ist ein seltenes Privileg in einer Gesellschaft. Und Leute zu haben, die dich lesen, die das ermöglichen.
Wollen Sie als Künstler, als Schriftsteller auch politische Wirkung erzielen?
Nein, nein, ich glaube, dass Kunst und Politik auseinandergehören. Denn wenn du einen politischen Punkt durchsetzen willst, dann halt eine Rede, schreibe einen Essay. Aber versuche nicht, daraus einen Film zu machen oder ein Buch. Denn da widersetzt sich der Leser, der Zuschauer. Kunst ist Verführung und nicht Gewalt. Du kannst denen nichts oktroyieren, du musst sie verführen.
SWR 1, Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Katja Mombauer hat Luft- und Raumfahrttechnik studiert. Sie ist promovierte und habilitierte Mathematikerin und sie leitet inzwischen an der Uni Heidelberg das Robotiklabor. Im Gespräch mit Nicole Köster ging es dann auch um die Reaktorkatastrophe von Fukushima und warum dieses Unglück auch für die Robotikwelt ein Schock war.
Man konnte ja im Nachhinein rekonstruieren, dass viel der Katastrophe hätte verhindert werden können, wenn ein Mensch oder ein Roboter reingegangen wäre und einfach Ventile geöffnet hätte, um die Räumlichkeiten da zu lüften. Dann wäre es zu vielen Explosionen nicht gekommen. Und tatsächlich mussten die Menschen, die reingingen, aber umkehren wegen der zu hohen Strahlenbelastung. Und ein Roboter, der das machen konnte, den gab es einfach noch nicht. Und eine wichtige Sache, die eben Roboter noch nicht können, um da reinzugehen, ist wirklich in so einer anspruchsvollen Umgebung laufen. Da muss man sich vorstellen, da gab es Geröll, da gab es Wasser, da gab es Hindernisse, die man überwinden musste. Und das konnte eben noch kein Roboter.
Lassen sich Roboter denn wirklich auf solche Ausnahmesituationen dann auch programmieren?
Tatsächlich wurde seitdem viel Forschungsaufwand genau in diese Richtung betrieben. Die DARPA in USA hat ja die DARPA Robotics Challenge ausgeschrieben, wo es genau darum ging, so ein Fukushima-Szenario zu lösen und genau diese Tätigkeiten von Robotern einigermaßen autonom ausführen zu lassen, wie Ventile öffnen, mit so einem kleinen Gefährt irgendwo hinfahren, Leitern hochsteigen und Türen öffnen und solche Sachen, die man da hätte machen müssen. Da ist viel Geld und viel Aufwand reingeflossen und auch viel Fortschritt erzielt worden. In dem Projekt Corolbot, was ich am Anfang erwähnt habe, haben wir eben auch versucht, in diese Richtung zu gehen und Robotern bessere Bewegungen beizubringen, insbesondere besseres Laufen, wobei wir da eben den wissenschaftlicheren Ansatz gewählt haben und nicht jetzt ein konkretes Szenario gelöst haben, wie bei der DARPA-Challenge, sondern versucht haben, fundamental den Menschen zu verstehen und das dann eben auf den Roboter zu übertragen.
Aber wenn Sie gerade sagten auch, dann hätte man einen Roboter, der dann eben läuft, der Treppen steigt, der Ventile dann eben auch öffnen oder schließen kann. Und dann gibt es doch wieder so eine dumme Situation, die man nicht vorhersehen kann. Und da wäre es dann eben nicht möglich, diesen Roboter so einzusetzen. Das ist doch eigentlich immer so das Katastrophenszenario. Wie bereiten Sie sich darauf vor?
Genau, also man versucht natürlich, die Roboter möglichst autonom zu gestalten und so, dass sie auch neue, unvorhergesehene Sachen bewältigen können. Aber man lernt eben mit jeder Situation dazu und bringt den Robotern immer wieder was Neues dabei. Ich denke, da hangelt man sich so langsam weiter.
Eins gehört. SWR 1.